Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Kepler-Salon zum Sommerbeginn. Offiziell heute um 13.28 Uhr, also gemerkt haben wir noch nichts. Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Herrn Andreas Bernhard, der gerade aus Wien kommt, allerdings in München und Berlin ansässig ist, aber viele Verwandtschaft in Wien hat und einen langjährigen Bezug zu Linz hat, das habe ich eben erst erfahren. Er war in den 80er Jahren häufig gesehener, um nicht zu sagen Stammgast, im Verein Kapu an der Kapuzinerstraße als ehemaliger Punk-Liebhaber und Punk-Fan, also häufig hier in Linz zu Gast gewesen. Und freut sich sehr, endlich wieder einmal in Linz zu sein. Und wenn ich mir so die Themen anschaue, die Sie momentan bearbeiten, vielleicht ja gar nicht zum letzten Mal im Kepler-Salon, ne? Wer weiß. Ich darf aber vorher noch bemerken, dass die Gastronomie von der Firma Keinzel jederzeit zu Ihrer Verfügung steht. Also wer noch was zu trinken möchte, jetzt noch, aber auch während der Veranstaltung und natürlich auch nachher. Dann darf ich darauf hinweisen, es liegt ein Gästebuch auf. Wo liegt das eigentlich? Da hinten. Wo Sie Ihren Kommentar, Ihre Meinung, Ihre Gefühlsregungen darlegen können. Und dann darf ich darauf hinweisen, also für die anschließende Diskussion an den Vortrag, es wird 20, 30 Minuten einen Vortrag geben und anschließend, wie gehabt, eine Diskussion, wo ein Mikrofon zur Verfügung steht und ich bitte jetzt schon, weise jetzt schon darauf hin, immer zu warten, bis das Mikrofon angelangt ist, weil das Ganze aufgezeichnet wird und als Audiodatei ja im Internet zur Verfügung steht. Zu meiner Person ganz kurz, Ferry Oellinger, das ist mein zweiter Kepler-Salon. Am 5. April habe ich den ersten gehabt, allerdings im Akustikon, dem mir jetzt alle eine Träne nachweinen müssen. Heute mein zweiter, freut mich sehr. Ich bin an sich Schauspieler und nicht so sehr Diskutierer, aber die Geschichte des Fahrstuhls schien mir eine durchaus interessante Sache, um sich damit zu befassen. Ich kann das Buch nur allen empfehlen, gibt es als Taschenbuch inzwischen. Die Geschichte des Fahrstuhls über einen beweglichen Ort der Moderne im Fischer Verlag. Das war die Dissertation des Herrn Bernhard, die er 2005 abgeschlossen hat. Da komme ich gleich dazu, den Herrn Bernhard kurz vorzustellen. Er studierte Literatur- und Kunstwissenschaften in München, hat mit einem Magister Art dort abgeschlossen, ist seit 1995 fester Mitarbeiter in der Süddeutschen Zeitung, zunächst im damaligen Jugendmagazin Jetzt. Da könnte ich jetzt gleich den aktuellen Roman dranhängen, Vorn. Es gibt einen Roman Vorn, der sich mit einem Redakteur in einer Jugendzeitschrift beschäftigt, wo vermutet wird, dass womöglich das Jugendmagazin Jetzt gemeint sein könnte. Dann war er zwischen 2002 und 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Josef Vogel über die Geschichte und Theorie künstlicher Welten an der Bauhaus-Universität Weimar, wo auch diese Dissertation entstanden ist. Und zurzeit arbeitet er neben seiner Mitarbeit im Magazin der Süddeutschen Zeitung in einem Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen von Integration an der Universität Konstanz an einem Forschungsprojekt mit dem Titel, und das meinte ich vorher, vielleicht kommt er deswegen noch einmal zum Kepler-Salon, weil dieser Titel Samenbanken, Leihmütter, Retortenbabys, neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie, das scheint mir also durchaus ein Kepler-verdächtiges Thema zu sein. Darüber hinaus gibt es einige Buchveröffentlichungen, den Roman habe ich erwähnt, Vorn. Dann gibt es aber auch zusammen mit anderen Autoren das Prinzip, das ist eine Kolumnensammlung aus der Süddeutschen, 100 Phänomene der Gegenwart. Und Seit letzter Woche, darf ich noch erwähnen, gibt es eine neue Rubrik im Magazin der Süddeutschen. Herr Bernhard ist jetzt Gerichtssaalberichterstatter. Die Kolumne im Magazin heißt Kurze Prozesse. Gibt seit voriger Woche die erste. So, also Sie sehen, ein vielfach interessierter Mann, und das Thema, das er uns heute vorstellt, ist die Geschichte des Fahrstuhls und was es damit auf sich hat. Als beweglichen Ort der Moderne bitte ich darum.
Ja, vielen Dank, Herr Oellinger, für die nette Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ich bin ja sehr froh, dass der eine oder die andere sich für dieses abseitige Thema interessiert. In der Zeit, als ich daran gearbeitet habe, an diesem Buch, bin ich oft gefragt worden, über was ich promoviere. Und wenn ich dann gesagt habe, über die Geschichte des Fahrstuhls, dann war erstmal entweder betretenes Schweigen oder eine gewisse Belustigung die Reaktion. Aber wenn man dann so ein bisschen ins Reden kam, dann wurde doch immer klarer, dass das vielleicht ein Gegenstand ist, dem man von kulturgeschichtlicher Seite einiges abgewinnen kann. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch heute der Effekt sein könnte. Was ist ein Fahrstuhl? So ist der Abend überschrieben. Ich kann vielleicht sagen, was mich damals, das ist schon relativ lang her, 10-12 Jahre, zum ersten Mal auf diesen Gegenstand gebracht hat, was mich daran interessiert hat. Das war so Ende der 90er Jahre, wenn man damals den Fernseher angeschalten hat und es kam Werbung, dann war jeder dritte Werbespot einer, der im Fahrstuhl gespielt hat. Das war unglaublich. Es gab wirklich 15, 20 Werbespots zu der Zeit, die alle an diesem Ort gespielt haben. Und ich habe mich gefragt, damals für einen Zeitungsartikel, worin liegt eigentlich die Verführungskraft dieses Orts für die Werbung? Also es waren Werbespots für Deos, für Waschmittel, für Haarshampoo, für Kaugummi, alle im Fahrstuhl. Und ich hatte mich damals damit beschäftigt, woher das kommt. Und ich hatte das Gefühl, dass die hermetische Abgeschlossenheit dieses Raumes, die ja einzigartig ist im urbanen Kontext, auch die Möglichkeit der unmittelbaren Transformation an diesem Ort. Sie erinnern sich an diese klischeehaften Filmszenen. Ein Paar steigt im Erdgeschoss ein und kennt sich nicht. Und dann kommen sie im fünften Stock an und der Mann zupft sich die Krawatte zurecht und die Frau ihren Rock. Und man weiß, dass sie sich in ein Liebespaar verwandelt haben. Also diese Abgeschlossenheit und diese Möglichkeit des Geheimnisses hat wohl die idealen Bedingungen geliefert für eine überzeugende Darstellung der Wirkungsweise von Produkten. Und ohnehin gab es ja gibt es eine bestimmte zeitliche Übereinstimmung zwischen der Länge eines Werbespots und der Dauer einer Fahrstuhlfahrt. Das heißt, die Dramaturgie des Werbespots, hatte ich damals den Eindruck, macht sich die Fahrstuhlfahrt zunutze. Und man merkt es ja sogar daran, dass die Fahrstuhltüren sich öffnen und schließen wie der Theatervorhang, nämlich zur Seite hin. Und dieses Setting allein schon von der zeitlichen Struktur hat gewisse Ausgangsbedingungen geboten, die gut waren. Und über diese Komprimierung der Zeit hinaus ging es natürlich um die Komprimierung des Raums damals bei dieser Flut der Werbespots, die eigentlich zwei Funktionen hat, kann man sagen. Einerseits ist es die Fantasie des erotischen Abenteuers, die sich immer schon anbahnt im Fahrstuhl. Und wenn es bei der Werbung natürlich um eine Sache geht, dann darum, den Konsumenten durch die Benutzung des beworbenen Produkts attraktiver zu machen. Und so gesehen war der Fahrstuhl immer schon der genuine Ort, um diese größere Attraktivität des Konsumenten auf die Probe zu stellen. Vielleicht erinnern Sie sich zum Beispiel, dieses Deo X hat immer im Fahrstuhl geworben und irgendwie ein kleinwüchsiger, betont unattraktiver Mann kommt in den Fahrstuhl. Davor hat jemand X benutzt und das wirkt nach und dann kommt eine ganz wunderhübsche Frau und es kommt zu dieser Szene, die ich vorher beschrieben habe, dass sie rauffahren und dann als Liebespaar wieder ankommen. Das Zweite, noch deutlicher, war natürlich, dass die Fahrstuhlkabine eine einzigartige Verdichtung der Wahrnehmung erzeugt. Also nirgendwo sonst im öffentlichen Raum würde man stärker bemerken, ob jemand Schuppen hat oder schlecht riecht oder Mundgeruch. Das heißt, genau diese Produkte wie Kaugummi oder Deo oder Shampoo haben sich natürlich den Fahrstuhl zum Ort gemacht, um dafür zu werben. Und Sie können sich sicher sein, Sie können einen Test machen, wenn heute noch im Fernsehen ein Werbespot kommt, der im Fahrstuhl spielt, ist es immer für ein Produkt, der im weitesten Sinne mit Körperhygiene also zu tun hat. Jetzt gibt es gerade wieder ein Verwaschmittel, weil es eben genau dieser Aspekt ist, der, wie ich sagen würde, den Fahrstuhl zum Versuchslabor der Werbung macht. Das war damals mein der Ausgangspunkt für mein Interesse an diesem Ort. Und dann hatte ich damals auch irgendwie einige Filme gesehen, ganz klassische Filme, die im Fahrstuhl spielen, und habe größeres Interesse für die Funktion dieses Ortes in der Literatur- und Filmgeschichte erstmal entwickelt. Und dann, als ich mich dann aber entschlossen habe, sozusagen eine umfassendere Analyse dieses Ortes vorzunehmen, hat sich eigentlich das Interesse für diesen Schauplatz, der übrigens in den 1850er Jahren in New York aufgekommen ist, also die ersten Fahrstühle sind so 150 Jahre alt, hat sich dieses Interesse noch ein bisschen gewandelt, weil ich mir dachte, es ist weder besonders interessant, eine rein ingenieursgeschichtliche Abhandlung über den Fahrstuhl zu schreiben, also wie hat sich das technisch verändert, als auch so eine Motivgeschichte zu schreiben, also der Fahrstuhl als Motiv in der Literatur oder im Film. Das fand ich alles eigentlich weniger interessant, sondern je länger ich mich damit beschäftigt habe, was sich mir als das Interessanteste eigentlich dargestellt hat, war zu sagen, welchen Ort hat der Fahrstuhl sozusagen in der Imaginationsgeschichte des Hauses, also des mehrgeschossigen Hauses. Wenn man sich vorstellt, in der Zeit der ersten mehrgeschossigen Häuser, Mitte des 19. Jahrhunderts, wie wurde ein Haus gedacht, beschrieben, dargestellt, bevor es den Fahrstuhl gab, und wie hat der Fahrstuhl genau diese Vorstellungsordnung verändert? Also wie hat sich gerade in den Jahrzehnten um 1900, als sich der Fahrstuhl etabliert hat, gewissermaßen das kollektive Vorstellungsbild von mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshäusern verändert? Welche Effekte hat so eine technische Apparatur auf das, was uns über die Verteilung der Räume und der Menschen denkbar und sagbar erscheint? Das waren eigentlich so die Grundsatzfragen, und zwar in unterschiedlichster Hinsicht. Also sowohl was die Architekturgeschichte betrifft, die Änderung der Baugesetzgebung, aber auch was zum Beispiel die Anliegen der sich formierenden Hygienebewegung im 19. Jahrhundert, was die betrifft, oder auch literaturgeschichtlich die Topografie von Großstadtromanen in der Zeit um 1900. Und ich hatte den Eindruck, dass der Fahrstuhl eigentlich ein gutes Beispiel dafür abgibt, was Siegfried Gideon, der Historiker der Technikgeschichte, mal die anonyme Geschichte genannt hat. Also ich glaube, der Fahrstuhl ist ein sehr guter Ort, um die Wirkungsweise von anonymer Geschichte nachzubuchstabieren. Und die erste Eigenschaft des Fahrstuhls, die mir in dieser Hinsicht dann eigentlich am auffälligsten erschienen ist, ist, dass er zunächst mal einfach eine lotrechte Schneise durch die Vertikale des Hauses schlägt. Die Implikationen dieser Maßnahme sind dann sofort anschaulich, wenn man sich überlegt, wie bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als es natürlich auch schon mehrgeschossige Bauten in den sich entwickelnden Metropolen gab, wie sich die vertikale Ordnung damals dargestellt hat. Erinnern Sie sich zum Beispiel an Romane Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem mehrstöckige Kontorsgebäude dargestellt werden. Der berühmte ist Soll und Haben, dieser berüchtigte Roman von Freitag. Oder nehmen Sie Massenunterkünfte von Arbeitern in europäischen Großstädten. Die Vertikale in diesen Räumen hatte noch keine ausgeprägte Struktur. Das heißt, das Gebäudeinnere war ein Gemenge, das wird in solchen Romanen wie Soll und Haben sehr interessant geschildert. Die Vertikale war so ein Gemenge aus Zwischenböden und toten Korridoren und Nebengängen. Das heißt also, es gab das Konzept der Etage noch nicht wirklich. Natürlich war das Innere eine Übereinanderschichtung von Wohnebenen, aber das Konzept der Etage hatte sich sowohl verwaltungstechnisch als auch architektonisch noch nicht herausgeschält. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mit der Geschichte des Fahrstuhls beschäftigt, wie genau die Aufzugsanlage durch die Bresche, die sie durch die Vertikale schlägt, das mehrgeschossige Haus ordnet und besser erfassbar macht. Und Sie müssen sich ja nur, wenn Sie heute Fahrstuhl fahren, daran erinnern, wie das funktioniert. Man steigt in diese Kabine und drückt erste, zweite, dritte, vierte, genau definiert, und alles, was dazwischen ist, gibt es sozusagen nicht. Das heißt, wenn man so will, das analoge Prinzip des Treppenhauses mit seinen Zwischenböden früher wird ersetzt von dem digitalen Prinzip des Fahrstuhlgebäudes, in dem es entweder die ganzen Zahlen der Etage gibt und dazwischen ist nichts. Man könnte also den Fahrstuhl auf eine Weise als Projekt der vertikalen Hausmannisierung bezeichnen. Sie erinnern sich, Hausmann in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts hat die gewuselige Innenstadt mit den vielen kleinen Gässchen, in denen die Aufständischen Barrikaden errichtet haben, durch die langen Boulevards ersetzt, um praktisch eine bessere Erfassbarkeit des Stadtinneren zu gewährleisten. Auch horizontale Projekte des Breschelegens wie Chausseen, Kanäle, U-Bahn-Tunnel, Eisenbahngleise sind ein Zeichen des 19. Jahrhunderts. Und der Fahrstuhl, der um die gleiche Zeit aufkommt, unternimmt sozusagen so ein eine vertikale Variante der Hausmannisierung. Lässt das Haus besser erfassbar werden. Und es gibt eine ganz interessante zeitliche Koinzidenz, die das ganz gut veranschaulicht, weil bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wusste man nicht, wenn es Volkszählungen gab oder so, wer eigentlich alles in so einem mehrgeschossigen Haus wohnt. Da gibt es ganz interessante Berichte aus europäischen Metropolen, dass hier noch so ein Zwischengeschoss war und da hausten einige Parteien und dort ging es in einen toten Korridor. Das heißt, es wäre von außen niemals zu repräsentieren gewesen, wer im Inneren wohnt. Und gleichzeitig mit dem Fahrstuhl kommt das Klingelbrett auf, das, wie wir wissen, von außen, wenn wir vor einem mehrgeschossigen Haus stehen, genau abbildet, wer in welchem Geschoss wohnt. Und man kann ganz gut nachzeichnen, dass diese beiden Entwicklungen, Fahrstuhl und Klingelbrett, gleichzeitig passiert sind, weil eben erst der Fahrstuhl durch die Herauspräparierung der Etage das Häuserinnere besser erfassbar macht. Das ist so ein Aspekt, der ganz interessant ist am Fahrstuhl, der Fahrstuhlkanal als Bresche gewissermaßen. Ein zweiter Aspekt, der sehr anschaulich ist, wenn man darüber nachdenkt, wie der Fahrstuhl die Vorstellungsordnung des mehrgeschossigen Hauses verändert hat, ist der, dass natürlich durch den Einbau des Aufzugs sich über die Jahrzehnte hinweg so eine vertikale Umkodierung eine Umkodierung der vertikalen Hierarchie der Räume ergeben hat. Wenn Sie sich mehrgeschossige Gebäude anschauen in der Zeit vor 1900, zum Beispiel in Romanen, dann werden Sie sehen, je höher man aufsteigt, desto ärmlicher werden die Räume in den Etagen, desto gefährlicher, desto unzugänglicher, desto illegitimer. Die oberste Etage eines mehrstöckigen Gebäudes ist bis 1900 immer entweder der Dachboden, auf dem die Dinge irgendwie ein bisschen spooky sind, oder die Dachkammer, in der das Dienstmädchen wohnt und der Herr des Hauses vielleicht ein illegitimes, erotisches Verhältnis einzugehen hofft. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie praktisch ein technisches Vehikel wie der Fahrstuhl die Kodierung der Räume, die Semantik der Räume komplett umdreht. Ich möchte Ihnen das vielleicht an zwei, drei Punkten veranschaulichen. Erstens, wenn Sie die Geschichte des Grand Hotels nehmen, die ja auch in der Literatur um 1900 eine sehr große Rolle spielt. Bevor der Fahrstuhl auftaucht, ist die Hierarchie klar. Es gibt die Belle Etage und je weiter man raufgeht, desto billiger werden die Räume. Ich habe während der Arbeit an diesem Buch mal so 20, 30 Jahrgänge von den Baedeker-Reiseführern durchgeschaut, um die Preise für die Hotelzimmer zu kontrollieren, und das ist ganz interessant zu sehen. Also am Anfang hat man, sagen wir mal 1880 in Paris, hat man immer Belle Etage 30 Franc und dann bis zum fünften Stock 5 Franc. Und man kann dann genau sehen, im Baedeker von Paris 1930 gibt es halt dann das Penthouse in den ersten Hotels. Das heißt, es gibt genau diese vertikale Umschichtung von der Belle Etage zum Penthouse als dem glamourösesten und zentralen Ort des mehrstöckigen Gebäudes. Das heißt also, dass so eine alte Tradition, die natürlich in der europäischen Kultur und Literaturgeschichte sehr prägend ist, sich langsam auflöst. Und das paradigmatischste Bild dafür ist vielleicht das Gemälde, das Sie alle kennen, von Spitzweg, der arme Poet von 1839, dessen Kombination von Dichtertum und ökonomischer Problematik und Dachgeschoss so stark nachgewirkt hat, dass auch heute 2010, 100 Jahre nachdem der Fahrstuhl alles umgedreht hat, man immer noch vom Dachstubenpoet spricht, wenn man einen ärmlichen Schriftsteller meint, obwohl der sich natürlich das Penthouse in Berlin-Mitte gar nicht mehr leisten kann, sondern im Erdgeschoss wohnt. Das heißt also, die Metaphorik, die ja immer ein bisschen verzögert ist in der Sprache, operiert immer noch mit architektonischen Gegebenheiten, die sich längst verändert haben. Ein anderes Beispiel, an dem man diese Umschichtung sehr schön zeigen kann, ist die aufkommende Hygienebewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, die öffentliche Gesundheitspflege, deren wichtigste Zielscheibe in der Großstadt wie Berlin, zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das Massenmietshaus war, die sogenannte Mietskaserne. Und wenn man sich die Publikationsorgane der Hygienebewegungen durchschaut, die Virchow oder so gegründet haben, dann gibt es etwas, das man Stockwerkspathologie nennen kann im Kampf gegen das Massenmietshaus, weil es wurden zwei neuralgische Punkte identifiziert, die Bewohner krank machen, nämlich die Kellerwohnungen und die Dachgeschosswohnungen. Und es gibt unglaubliche Artikel so in der Zeit zwischen 1860 und 1890 in diesen Zeitschriften über den Zusammenhang von Etagenzugehörigkeit und Totgeburten, heißen diese Aufsätze zum Beispiel, oder ganz umfassende Statistiken über Schwangere, die im Dachgeschoss wohnen und aufgrund des vielen Treppensteigens Schwangerschaftsabbrüche haben etc. Das heißt, das Dachgeschoss in der Wahrnehmung der Hygienebewegung im späten 19. Jahrhundert macht also genau diese hochgelegenen Räume zu dem Feindbild schlechthin. Und das hat auch, kann man dann sehen, in den Baugesetzen der europäischen Metropolen seinen Niederschlag, weil in den ersten Jahrzehnten des Mietshauses gab es nirgendwo ein Limit nach oben. Also es wurden 5-, 6-, 7-stöckige Häuser gebaut. Das sieht man heute in Berlin noch. Die Altbauten vor 1880 sind zum Teil 6 Stockwerke hoch. Und dann gab es überall ab 1880 im Zuge dieser Hygienebewegung gab es dann Baugesetzänderungen, dass man nur noch bis zum 4. Stock bauen darf. Und all das ändert sich dann eben in der Zeit um 1900. Und es ist auch ganz interessant, sich zum Beispiel mit der naturalistischen Literatur in dieser Zeit zu beschäftigen, weil in Dramen von Ibsen oder von Arno Holz oder von Hauptmann, so ein Drama wie Ratten von Hauptmann oder wie Die Wildente von Ibsen, wenn es darum geht, praktisch unheilige Familienkonstellationen darzustellen, wie es in diesen Theaterstücken passiert, dann ist es immer der Dachboden, auf dem das passiert. Oder wenn Sie sich an den Prozess von Kafka erinnern, praktisch diese unzugängliche Welt über den Dächern, die an Orten zusammenkommt und die zusammenhängt auf eine Weise, die man nicht weiß, vor der man Angst hat. Das heißt also, die Semantik des Dachbodens bis 1900 ist immer eine gefährliche, illegitime. Und dann ist es interessant, in all diesen verschiedenen Bereichen, also in der Baugesetzgebung, in der Literatur, in der medizinischen Literatur, in all diesen Bereichen kann man dann sehr schön nachvollziehen, wie ab 1910, 1920 sich alles umdreht. Und es kommen eben neue Raumtypen zum Vorschein, wie der Roof Garden, wie die Chefetage, wie das Penthouse. Und was vorher die Sphäre der Armut und der Illegitimität geworden ist, ist jetzt die Sphäre des Reichtums, der Repräsentation und des Geldes. Es gibt natürlich noch etliche andere interessante Aspekte, zum Beispiel was in dem Buch relativ ausführlich vorkommt, worüber wir nachher vielleicht auch noch sprechen können, ist der Aspekt der Steuerungstechnik vom Fahrstuhlführer zum Druckknopf. Es ist ganz interessant und vielleicht erinnern Sie sich an eine Figur wie Felix Krull, in dem Roman von Thomas Mann, der ja seine Hochstaplerkarriere nur deshalb beginnen kann, weil er als versierter Fahrstuhlführer in dem Pariser Grand Hotel die reichen Witwen für sich begeistert. Es ist ganz interessant zu sehen, wie der Beruf des Fahrstuhlführers, der wirklich mit einer monatelangen Ausbildung verbunden war, wie der dann abgeschafft wird, nachdem die Druckknopfsteuerung Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wird. Und es gibt sehr schöne Quellen Anfang des 20. Jahrhunderts, die von der Angst zeugen, dass man plötzlich durch einen kleinen Auslöser sowas Großes und Mächtiges wie eine Fahrstuhlkabine zu sich hin dirigieren kann. Und es ist sehr interessant, sich mit dem Druckknopf zum Beispiel auch zu beschäftigen, weil diese Sache der kleinen Auslösung ja Ängste schürt bis heute, bis zum roten Knopf in der Zeit des Kalten Krieges, wo man sich denkt, wenn, es gab ja damals so Parodien, wenn Reagan betrunken ist und aus Versehen nicht die Hausangestellte ruft, sondern den Knopf daneben drückt und so. Also all diese, also sozusagen diese Auslöserparanoia, die geht zurück auf die Zeit um 1900, als die ersten Druckknöpfe bei den Fahrstühlen entwickelt wurden. Das ist ganz interessant. Ich wollte jetzt allerdings diese kurze Einführung schließen mit einem letzten Aspekt, der bei meiner Arbeit eine Rolle gespielt hat, und zwar, um auch wieder zum Anfang des Interesses mit den Werbespots zurückzukommen, mit der Kabine selbst, mit der Fahrstuhlkabine selbst, die ein einzigartiger Ort ist in der Großstadt, in ihrer Hermetik, in ihrer Abgeschlossenheit. Und bis heute, obwohl der Fahrstuhl 150 Jahre alt ist, gibt es viele unter uns immer noch, die diese Kulturtechnik nicht beherrschen, die ein bisschen Angst haben vor dem Fahrstuhl, die klaustrophobische Anwandlungen haben. Von Beginn an war dieser Innenraum ein beunruhigender Kreuzungspunkt von größtmöglicher Intimität und größtmöglicher Anonymität, kann man sagen. Weil die Demarkation zwischen öffentlichen und privaten Raum, zwischen öffentlicher und privater Sphäre an diesem Ort auch nicht gewährleistet war. Wie übrigens am Anfang auch im Treppenhaus in den USA, wo ja das Treppenhaus ganz anders kodiert ist wie hier, nämlich als privater Raum. Also es gibt ja irgendwie in den Treppenhäusern, in den amerikanischen Mehrfamilienhäusern liegen ja Teppiche aus und es gibt den Doorman, der niemanden reinlässt. Also die Diskussion, die es damals schon beim Treppenhaus gab, die haben sich natürlich beim Lift verstärkt. Man wusste nicht, wie man mit diesem massiven Fremdkörper zwischen öffentlichem und privaten Raum umgehen soll. Und es waren mehrere Jahrzehnte andauernder Prozess der Eingewöhnung, der kulturellen Assimilation, wie man sagen kann. Und wie das, vielleicht kennen manche das Buch Wolfgang Schievelbusch, das auch in seiner tollen Studie über die Eisenbahn damals herausgearbeitet hat. Es war, wie bei der Eisenbahn auch, ein mehrere Jahrzehnte andauernder Prozess nötig, um sich an dieses komische Transportmittel zu gewöhnen. Und es gab verschiedene Fragen, die für uns extrem exotisch wirken heute, die aber in der Zeit zwischen 1860 und 1890 die Leute bewegt haben. Zum Beispiel, ob der Fahrstuhl ein Raum oder ein Transportmittel sei. In der Frühzeit hieß der Fahrstuhl Ascending Room in England zum Beispiel, also ein Raum des Aufstiegs. Und es gab zum Beispiel in dieser Zeit die Debatte, ob die Männer den Hut abnehmen sollen im Fahrstuhl, wie in Räumen, oder den Hut anbehalten sollen, wie in Transportmitteln, weil der Status des Raums unklar war. Interessant war auch, dass diese Idee, die uns heute vollkommen unwidersprochen scheint, dass der Fahrstuhl einfach ständig funktioniert, dass das sehr lange gar nicht der Fall war, sondern der Fahrstuhl fuhr prinzipiell nachts nicht. Und es gibt ganz tolle Dokumente von Geschäftsleuten im New York der Jahrhundertwende, die im 29. Stock ihr Büro hatten und die aber dann, wenn der Fahrstuhl um 18 Uhr seinen Betrieb einstellte, um 18.01 Uhr aus dem Büro kamen und dann 29 Stocke runtergehen mussten, einfach weil praktisch die Fremdheit dieses Vehikels noch so ausgeprägt war, dass man nachts sich nicht darauf einlassen wollte, dass die Dinger fahren. Es gab auch ein Phänomen wie die Elevator Sickness bis ins frühe 20. Jahrhundert, von der viele Passagiere befallen waren. Man hatte den Eindruck, dass die Maschine zu abrupt stoppt, wenn sie runterfährt, und es gab ganz kuriose Anweisungen, wie man sich festhalten soll am Geländer, dass die Rückenmarkserschütterung nicht zu stark sei, wenn man ankommt. All das zeigt, wie fremd dieses Vehikel wahrgenommen wurde. Und erst im frühen 20. Jahrhundert wurde der Lift zum selbstverständlichen Kern des mehrgeschossigen Gebäudes und griff dann natürlich über die bloße Transportfunktion hinaus auch in die Verteilung und die gesellschaftliche Ordnung der Bewohnerschaft ein. Es gibt so etwas, kann man sagen, wie die Politik des Fahrstuhls, weil der Fahrstuhl nicht nur Menschen befördert, sondern auch ein Menschenbild befördert, wenn man so will. Der Fahrstuhl schafft nämlich im Gegensatz zur Treppe strukturelle Bedingungen der Gleichheit. Der Fahrstuhl, würde ich sagen, ist ein genuin egalitäres Transportmittel. Man kann es in verschiedener Hinsicht erklären. Zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts das Konzept des Dienstbotenfahrstuhls gab. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, als zum Beispiel in Berlin die meisten Häuser natürlich noch Dienstbotenzugänge hatten und dann die Fahrstühle etabliert wurden in den mehrgeschossigen Wohnhäusern, hat man angefangen, auch Dienstbotenfahrstühle einzubauen und hat sehr schnell gemerkt, dass das nicht geht, weil der Fahrstuhl sozusagen in seiner Breschenhaftigkeit, auch in der klassenlosen Enge der Kabine, es hat noch nie natürlich verschiedene Klassen im Fahrstuhl gegeben, praktisch einen strukturellen Anteil geliefert hat, dass im Haus sozusagen keine verschiedenen Eingänge mehr zu benutzen waren. Natürlich darf man nicht sozialhistorische Evidenzen außer Acht lassen, wie dass das Dienstbotenwesen Anfang des 20. Jahrhunderts ohnehin rapide nachgelassen hat. Aber trotzdem glaube ich, dass der Fahrstuhl so eine Art architektonische Unterstützung von so einer gewissen egalitären sozialen Bewegung geleistet hat. Und Sie kennen all diese Schilder, dieser Fahrstuhl um fast 10 Personen oder 750 Kilogramm. Das heißt, jeder von uns wiegt im Fahrstuhl 75 Kilo. Jeder hat das gleiche Gewicht. Und das könnte man ja auch metaphorisch sehen. Eine andere Beobachtung, die damit zu tun hat und die ganz interessant ist, ist, wenn man sich diese Quellen zur Fahrstuhlgeschichte im frühen 20. Jahrhundert anschaut, stellt man eines fest, dass in der merkwürdigen Koinzidenz alle europäischen Monarchen dieser Zeit, in der Spätphase der Monarchie, eine unglaubliche Scheu vor Fahrstühlen hatten. Also man kann es sowohl in Quellen aus Wien nachlesen, aus London, aus Berlin, Wilhelm II. Alle hatten eine unglaubliche Scheu, Fahrstuhl zu fahren und unterbanden es auch in ihren Schlössern Fahrstühle einzubauen. Es gibt eine ganz interessante Anekdote von der Hochzeit von Victoria in Berlin 1913, als der Zar Nikolaus der Erste, als das Protokoll vorsah, dass der Zar in der dritten Etage im Hotel Adlon jemanden besuchen sollte. Und das war sozusagen vom russischen Zeremonieprotokoll verboten, dass der Zar Fahrstuhl fährt. Und dann mussten etwa 40 Leute vom dritten Stock in das Erdgeschoss umgelegt werden. Das war ein irrsinniger Aufwand. Und man könnte das jetzt abtun als historische Anekdote. Aber ich glaube, dass es sehr interessant ist, wenn man sich, was ich in dem Buch getan habe, mit der Geschichte des europäischen Zeremonieprotokolls auseinandersetzt. Weil Repräsentation des Monarchen heißt ja Sichtbarkeit und Abstand. Also das heißt also, wenn man sich zum Beispiel beschäftigt damit, wie zwei Monarchen sich auf der Freitreppe des Gastgeberschlosses einander angenähert haben, das war bis ins Letzte durchkomponiert. Und es ging darum, dass der Raum um den Monarchen frei ist und dass es keine Unterbrechung der Sichtbarkeit im Ablauf der Bewegungen gibt. Das war sozusagen die Choreografie der monarchischen Aura. Und es ist interessant zu sehen, dass der Fahrstuhl genau dieses Zeremoniell unterbricht. Und man kann sagen, wie vorher schon, dass der Fahrstuhl dieses politische Moment des Egalitären hat. Und künftige Untersuchungen über den Niedergang der Monarchie könnten praktisch dieses architektonische Detail vielleicht am Rande auch berücksichtigen. Ich wollte mit einer Sache schließen, weil so wie der Fahrstuhl sozusagen für die Monarchie ein Element des Niedergangs bedeutet, genauso hat er für das aufkommende Kino, für die moderne Literatur natürlich ein irrsinniges Reservoir von Geschichten erzeugt, wie ich eingangs auch mit den Werbespots versucht habe darzustellen. Und der Fahrstuhl hat zum Beispiel im Hollywood-Kino bis heute immer wieder eine Reihe von standardisierten Funktionen. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt und einen Blick dafür entwickelt, ist es ganz interessant, weil man wirklich fast vorhersagen kann, auch in TV-Serien, in amerikanischen TV-Serien, die man im Fernsehen im Moment sehen kann, dass der Fahrstuhl immer wieder zu bestimmten Zwecken eingesetzt wird als dramaturgisches Modell. Eine davon, die ich eigentlich am interessantesten finde, ist die, dass der Fahrstuhl immer wieder als ein Ort der Wahrheit in Hollywood-Kino oder in den Fernsehserien inszeniert wird. Es ist ganz interessant, dass das technische Wissen über Fahrstühle ist seit Jahrzehnten so gut ausgeprägt, dass real eigentlich kein Fahrstuhl mehr stecken bleibt. Ganz, ganz selten, verschwindend geringe Quote, dass ein Fahrstuhl stecken bleibt. In Hollywood-Filmen bleibt aber der Fahrstuhl immer stecken. Und warum? Ich glaube, aus folgendem Grund: um den Fahrstuhl als einen Ort der Wahrheit zu inszenieren. Wenn Sie sich überlegen, also drei Beispiele: in Die Hochzeit meines Freundes mit Julia Roberts bleibt die alte Freundin, wo mit dem Bräutigam immer noch ein bisschen so eine erotische Spannung blieb. Die beiden bleiben im Fahrstuhl stecken und können jetzt am Tag vor der Hochzeit wirklich die Wahrheit ihres Verhältnisses klären. Oder, wenn Sie sich erinnern, in diesem alten Film E-Mail für dich, wo Tom Hanks schon längst eigentlich verliebt ist in seine Arbeitskollegin, aber es nicht wagt, sich von seiner Frau zu trennen. Eine Gruppe von Leuten bleibt im Fahrstuhl stecken, alle haben Angst, überlegen sie sich, was sie tun, wenn sie wieder rauskommen. Die Frau von Tom Hanks lackiert sich nur die Fingernägel und irgendwie hat Angst, dass sie ihren nächsten Shoppingtermin verliert. Und das ist sozusagen der Moment der Wahrheit, wo er weiß, er muss sich trennen und seine Freundin heiraten. Das heißt also, der Fahrstuhl ist immer wieder dieser neuralgische Punkt der Wahrheitsinszenierung. Und es ist ganz interessant, sich zu überlegen, woran das liegt. Und ich glaube, dass es so eine Allianz gibt zwischen der Geschlossenheit des Raums und der Wahrhaftigkeit des Sprechens. Und wenn man sich zum Beispiel die Geschichte des Beichtstuhls ansieht, sieht man, dass er über die Jahrhunderte hinweg, in denen der Beichtstuhl immer geschlossener wurde, genau immer auf diese Allianz Wert gelegt wurde in der Religionsgeschichte. Also der Beichtstuhl, da gibt es so einen kleinen Exkurs in dem Buch, war am Anfang nur ein freier Stuhl in der Kirche die ersten Jahrhunderte. Und dann im 16., 17. hat man sich überlegt, die Leute sagen vielleicht nicht die Wahrheit, man muss das intimer gestalten. Und je wichtiger sozusagen die Geständniskultur in der christlichen Religion wurde, desto geschlossener wurde der Beichtstuhl. Und ich glaube, dass der Fahrstuhl für die Strategie von Erzählungen im Kino und in der Literatur genau diese Rolle als profaner Beichtstuhl einnimmt. Weil man sagen kann, dass in den von unablässigen Verkehrsströmen geprägten Metropolen des 20. und 21. Jahrhunderts der Fahrstuhl genau diese Funktion besitzt, des tröstenden, die Wahrheit zum Vorschein kommen lassenden Ort. Und nicht zuletzt in diesen in den Kabinen ausgelösten Krisen und Situationen wird auch eins verständlich, was sich, glaube ich, durch die ganze Geschichte des Fahrstuhls zieht, dass nämlich dieser Ort, dass der Aufzug wirklich ein genuiner Ort der Moderne ist. Und das habe ich versucht in diesem Buch zu beschreiben und jetzt Ihnen in dieser Einführung ein bisschen zu erzählen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Dankeschön, Andreas Bernhard. Damit ist die Veranstaltung geöffnet für Sie, für Fragen, für Anregungen, für zusätzliche Gedanken zu diesem Thema. Wir müssen jetzt mit dem Mikrofon, wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen, damit das bitte.
Sie haben immer sehr schöne Geschichten erzählt über positive Begegnungen. Sie haben oft das Wort Erotik verwendet. Es hat aber doch eine sehr, würde eher sagen, knappe Filmepoche gegeben, wo man eher die ganzen, neben Krimis sozusagen auch die Gruselgeschichten, die ganzen Grusel-Stories in Fahrstühle gepackt hat. Für mich ist interessant, dass man eigentlich, wenn man im Wiener Altbestand sieht, die ursprünglichen Fahrstühle ja alle sehr offen waren, im Treppenhaus platziert waren, später dann sozusagen diese Betonschächte gekommen sind und danach eigentlich doch wieder, sage ich mal, offene Panoramalifte, auch wenn man jetzt in Bahnhöfen sieht oder sonstigen Flughäfen, immer sehr glasfreudig, was eigentlich für die Reinigung und sonstiges sehr umständlich ist, aber doch sozusagen in diesem Empfinden heraus. Ist das eigentlich eine Entwicklung, die eigentlich mehr den Sicherheitsbedürfnissen entspricht und diese Filmkategorien sozusagen in den offenen, freien Fahrstuhl auch nicht mehr so platziert sind, also als Gegenbewegung, oder ist es eher baulich bedingt? Und vielleicht noch eine andere Frage dazu, warum Stuhl? Stuhl verkörpert etwas sehr Bequemes, man würde sagen fast Fahrsänfte, wäre auch ein schöner Begriff gewesen. Woher kommt dieser Begriff Stuhl? Weil vom Sitzen habe ich eigentlich in ganz seltenen Fällen etwas gesehen.
Ja, die zweite Frage ist einfacher und kürzer zu beantworten. Die ersten prähistorischen Fahrstühle im 17. Jahrhundert waren wirklich Stühle oder Sänften, in denen der Schlossherr oder der Hausherr praktisch an Seilen von seinen Dienern im Stuhl runtergelassen wurde. Also daher kommt das Wort Fahrstuhl. Das hat sich im 17. Jahrhundert in Deutschland etabliert. Die erste Frage ist natürlich komplexer. Das sind auch verschiedene Fragen ja eigentlich in einer. Wobei man grundsätzlich sagen kann, da wo die Erotik ist, ist ja die Gefahr nicht weit. Insofern würde ich das nicht so dichotomisch sehen. Aber natürlich ist das genau richtig, dass das eine der also visuell eine der wichtigsten Zäsuren in der Geschichte des Fahrstuhls ist, von den offenen, schönen Gusseisernen hin zu denen, die im Schacht sich verstecken. Das hat grundsätzlich erstmal damit zu tun, dass natürlich die frühen Fahrstühle nachträglich eingebaut wurden. Also wenn Sie jetzt in einer Stadt wie Wien, sieht man das noch oft, dass ins Treppenauge der alten Gebäude wurde praktisch der offene Fahrstuhl eingebaut. Und die Entwicklung in den USA war so, dass schon seit den 1870er Jahren Wolkenkratzer um den Kern des Fahrstuhlschachts herumgebaut wurden. Das heißt, da war der Fahrstuhl nicht mehr nachträglich eingebautes offenes Element, sondern praktisch der geschlossene Kern, um den herum dann das Haus gebaut worden ist. Das ist eigentlich die grundsätzlichste Erklärung dafür. Es hat aber auch was mit der Geschwindigkeit zu tun. Also die Fahrstühle, die Gusseisernen 1870, die fuhren etwa 1,5 Meter pro Sekunde. Und die ersten elektrischen Fahrstühle in New York 1890 fuhren 8 Meter in der Sekunde. Und das wäre ja mit dieser Architektur gar nicht mehr machbar gewesen. Und drittens, das haben Sie, glaube ich, schon angedeutet, ist es natürlich auch eine Brandschutzsache gewesen, dass diese offenen Fahrstühle, die zum Teil aus Holz waren, da gab es die verheerendsten Brandunglücke in den 1870er, 1880er. Und dann hat man praktisch diese umwehrten Schächte auch aus Brandschutzgründen erdacht.
Und dass es bei uns noch so viele offene Lifte gibt, also Fahrstühle gibt, hat ja damit zu tun, glaube ich, dass die Entwicklung in Europa und Amerika um fast 50 Jahre unterschiedlich war. Ne?
Genau, in den USA wurden praktisch alle Gebäude, oder halt an der Ostküste, wo es Fahrstühle gab, wurden alle Gebäude, wo ein Fahrstuhl nachträglich eingebaut worden war, wurden spätestens 1900 abgerissen, deswegen gibt es nicht mehr.
Da war der Herr Wilhelm.
Was mich interessieren würde, ob Sie was sagen können zu dem eigentlich super klassischen Thema des Hollywood-Films, nämlich sozusagen der Schacht als gefährlicher Ort, an dem das Suspense sich überschlägt, weil man jetzt runterstürzt oder drüber klettern muss oder also die Angst sozusagen aus sehr hoher Höhe sehr tief zu fallen, hat auch das irgendwie einen Hintergrund oder ist das reine Suspense für einen Film?
Genau, also diese Filme gibt's, wenn man zum Beispiel an, glaube ich, den zweiten Teil von Die Hard oder so denkt, der ja nur im Fahrstuhlschacht spielt, mehr oder weniger. Oder dann gibt's auch, vielleicht kennt ihr noch jemand diesen Film Abwärts mit Götz George von 1984, der spielt auch nur im Fahrstuhlschacht. Es gab dann in den 70ern im Rahmen dieser Katastrophenfilmwelle auch so Filme wie Towering Inferno, wo praktisch der Fahrstuhl im Hochhaus in Flammen aufgeht. Und ich glaube, das ist genau die Faszination des Fahrstuhls, dass er praktisch, also diese topmodernen Wolkenkratzer, die haben natürlich eine ganz glatte, vertrauensvolle Außenseite, aber eine komplexe innere Mechanik. Ja? Und wenn irgendwas passiert, wie ein Feuer oder so, dann platzt praktisch diese Außenhülle auf und gibt den Blick frei für dieses komplexe Geäder im Inneren eines Hauses. Und das ist, glaube ich, die Faszination an diesem Filmgenre, dass durch einen Unglücksmoment plötzlich dieses Haus, das wie eine sichere Oberfläche wirkt, die Fahrstühle gleiten, also wenn Sie an die neuen Panoramalifte denken, die gleiten ja lautlos, so wie wenn es nichts Inneres mehr gäbe, ja? Wie wenn alles nur außen ist. Oder auch der Druckknopf ist ja sozusagen eine kleine Erhebung außen und man tippt drauf und dann passiert irgendwas, was man nicht sieht. Und ich glaube, das ästhetische Vergnügen und die ästhetische Herausforderung an diesem Filmgenre ist dann praktisch, wie die Oberfläche aufplatzt und wie man sich praktisch dann im komplexen Inneren des Hauses zurechtfinden muss.
Frau Schulz, bitte. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Linz im Finanzamt einen sogenannten Paternosteraufzug gegeben hat. Und ich habe mich da als Kind immer sehr gefürchtet, weil der ist ja nicht stehen geblieben, der ist ja ständig gefahren. Man musste den richtigen Augenblick erwischen, dass man rechtzeitig ein- und aussteigt. Und da hat es auch viele Unfälle gegeben, wo Leute eingeklemmt worden sind, also mit dem Fuß hängen geblieben sind. War das sehr häufig oder diese Art von Paternoster?
Also beim Paternoster habe ich jetzt, wie Sie bemerkt haben, nichts gesagt, weil bestimmte grundsätzliche Dinge, auf die ich jetzt hinaus wollte, wie zum Beispiel die Bresche oder auch die Umkehrung der Schichten beim Paternoster nicht so wichtig sind. Gleichwohl ist es natürlich eine eminent wichtige, ein wichtiger Aspekt der Fahrstuhlgeschichte, weil in den 1870ern, als der entwickelt wurde, hat man sich extrem viel versprochen von ihm, einfach weil er eine viel größere Menge an Passagieren transportieren kann in ein Bürohaus als der konventionelle Fahrstuhl. Und kurzzeitig sah es so aus, als könnte der Fahrstuhl, der Paternoster zumindest im Bürohaus, den konventionellen Fahrstuhl ablösen. Aber dann gab es genau diese Häufung von Unfällen, von denen Sie sprechen, vor allem, weil früher ja zwischen den Kabinen des Paternoster, der übrigens deswegen so heißt, weil er sozusagen das Vaterunser beim Beten, weiß nicht, ob Sie das wissen, und damals gab es tatsächlich noch die Lücken zwischen den Kabinen und es hat zu vielen Unfällen geführt und deswegen wurde der sehr, sehr schnell verboten in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ist er schon seit Jahrzehnten nicht mehr zugelassen und nur von einem geschlossenen Personenkreis benutzten Gebäuden, wie zum Beispiel unserer Zeitungsredaktion früher in der SZ, ist er noch erlaubt. Das Interessante am Paternoster ist, der ja mittlerweile sicher ist, weil diese Lücke ist geschlossen und so. Das Interessante am Paternoster ist, dass er meines Wissens der einzige Ort ist, wo sozusagen ein grelles Schild in grellen Buchstaben darauf hinweist, dass nichts passiert. Was ja interessant ist. Achtung, Achtung, Weiterfahrt ungefährlich. Und das finde ich ganz interessant, dass das sozusagen so ein Angst besetzt, weil ich weiß, ich habe ein 5-jähriges Kind und neulich war ich mit dem an so einem Ort mit dem Paternoster und dann merkt man wieder, was praktisch man fährt runter und man weiß nicht, zermalmt es einen jetzt, wenn man, ja, und dann kommt eben dieses Schild, Weiterfahrt ungefährlich. Und das sozusagen die Paradoxie ist interessant, ja.
Aber dieser geschlossene Raum ist es ja eigentlich dann nicht, weil er ja einfach offen.
Genau. Deswegen treffen manche Dinge nicht zu auf den Paternoster.
Eine kleine Zwischenfrage nur, wenn Sie gestatten. Was passiert tatsächlich beim Paternoster, wenn man weiterfährt?
Haben Sie sich noch nie getraut, nee, oder was?
Nee.
Ich verrat's nicht. Aber Sie werden es überleben.
Sie wissen es.
Mit 14 Jahren habe ich mir den Spaß erlaubt und habe meine Freunde dann gefragt, ob mir was passiert. Und ich war so mutig und bin eingestiegen, aber hinaufgefahren und wieder normal zurückgekommen. Denn er hat oben die Ebene über das Rollfeld sozusagen, genau vertikal stehend und kommt wieder so runter.
Das ist das Geheimnis.
Okay. Also man kommt nicht im Kopfstand herunter.
Nein.
Schade eigentlich. Ich habe immer geglaubt, man kommt mit Kopf herunter.
Aber das ist doch toll, dass Sie, also welche Imagination der erzeugt, der
ist interessant. Ja.
Bitte. Also ich wollte eigentlich auf die sprachliche Wurzel des ganzen Gerätes, von dem wir da reden, kurz das hinterfragen. Sie sprechen vom Fahrstuhl. In Österreich sprechen wir vom Aufzug. Paternoster haben wir jetzt schon. Haben Sie sich auch mit der sprachlichen Wurzel vom Aufzug irgendwie so hinaufziehen lassen beschäftigt?
Habe ich. Also wenn man jetzt so amtliche Spezialisten fragt, dann sagen die, dass der Fahrstuhl nur die Kabine meint, eben in dieser Tradition, wie ich es vorher gesagt habe, und der Aufzug die komplette Maschinerie meint. Ja. Wobei natürlich interessant ist, wenn man sich überlegt, warum heißt das im Deutschen Aufzug und im Italienischen Ascenseur, also warum ist praktisch bei einem Vehikel, das gerade die Gleichwertigkeit der Bewegungen nach oben und unten zum Thema hat, warum ist gerade die Bewegung nach oben, die den Namen gibt? Und das ist historisch ganz interessant, weil es in den ersten Jahrzehnten des Fahrstuhls wirklich diesen Unterschied gab, dass man den Fahrstuhl eigentlich nur nach oben genommen hat. Und jetzt ist ja die Metapher des Fahrstuhls immer eine, die Gleichwertigkeit der Bewegungen betont. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch die Metapher gibt im Fußball, das ist eine Fahrstuhlmannschaft. Das bedeutet im Deutschen, dass die einmal absteigt, einmal aufsteigt. Also praktisch VfL Bochum ist eine Fahrstuhlmannschaft, weil der spielt in der zweiten Liga, dann in der ersten. Das heißt, jetzt ist praktisch diese Nivellierung der Bewegungen, dass es nach oben und unten genau gleichwertig ist, sprichwörtlich geworden in dieser Metapher. Und in den 1910er, 1920er gibt es ganz interessante Texte, wo zum Beispiel steht, in der Definition, der Fahrstuhl ist ein technisches Gerät, das man zur Aufwärtsfahrt benutzt oder so. Oder es gibt in den Studien zur Hysterie von Freud gibt es eine unheimlich interessante Szene mit Anna O., wo sie plötzlich wieder einen Rückfall erleidet und eine Art Nervenzusammenbruch erleidet, weil sie träumt, dass sie ihre Kinder, die in der vierten Etage einer Pension sind in Wien, weil sie denen erlaubt hat, den Fahrstuhl nicht nur nach rauf zu benutzen, sondern auch nach unter. Und sozusagen dieses ganz interessant. Diese Freud weist es zwar dann als irgendwie weibliche Täuschung nach oder so, oder Neurosenverschleierung, aber sie selber, also praktisch, wenn man das technikgeschichtliche Extrakt dieses Traums nimmt, ist es interessant, dass 1910 die Vorstellung, man nimmt den Fahrstuhl auch nach unten, eine Nervenkrise auslöst. Und daher Aufzug.
Darf ich noch einmal eine kleine Nachfrage? Also Fahrstuhl, Aufzug, Lift. Was ist dann der Lift?
Ja, der Lift. Ich würde auch sagen, das ist aufwärts konnotiert, oder?
Kann man genauso sagen. Ne?
Also das ist die gleiche, es ist die, der Wortstamm ist wie bei Ascendre am Heben. Ja.
Mittlerweile werden ja immer mehr Lifte oder Aufzüge, Fahrstühle hinzugebaut. Also gerade in Berlin in den letzten Jahren gibt es extrem viele Außenlifte, die jetzt neu gebaut werden. Wie verändert das die Gesellschaft, denken Sie?
Naja, wie sie sich vor 100 Jahren verändert hat, das habe ich ja versucht darzustellen. Also dass vor dem Fahrstuhl die begüterten Familien im ersten Stock gewohnt haben und danach im Penthouse. Und jetzt in Berlin ist es wirklich eine interessante Entwicklung, weil jetzt praktisch 100 Jahre nachdem das passiert ist, wird das jetzt nochmal nachträglich ins Spiel gebracht. Und man merkt schon so ein bisschen praktisch noch so einen Nachklang dieser Entwicklung vor 100 Jahren, weil ich wohne ja in Berlin, im Prenzlauer Berg, und da, wenn es noch Leute gibt, die da seit länger als 20 Jahren wohnen, dann wohnen die im Erdgeschoss. Das ist wirklich so. Und praktisch diese Dachgeschossgesellschaft, die hat wirklich, also die inszeniert sich sozusagen als bisschen was Besseres. Wobei ich glaube, dass jetzt 100 Jahre nach diesen Umkehrungen das eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil die fundamentale Umkodierung der Hierarchie, die ist eben fast 100 Jahre alt. Aber man merkt schon noch so ein bisschen was
davon. Ich frage mich, ob die Gesellschaft unbeweglicher wird durch das, dass sie eben diese Beweglichkeit hinzubekommt.
In welcher Hinsicht unbeweglicher?
Im Sinne von weniger sportlich oder weniger beweglich oder weniger bereit dazu, irgendwelche Dinge in Angriff zu nehmen.
Das wäre interessant, wie das damals war, vor 100 Jahren, aber da hatte praktisch Sport war noch kein gesellschaftlicher Diskurs in dem Sinn, dass man darüber geredet hätte. Und jetzt ist es ja ein bisschen komplizierter. Jetzt fährt man ja irgendwie mit dem Auto zur Arbeit, nur damit man nachher noch in Fitnesscenter fährt oder so. Ja. Also jetzt ist ja praktisch Es ist ja etwas komplexer, dass man sozusagen sich nicht bewegt, um möglichst schnell zum Sport zu kommen. Oder so, ja. Also es ist so etwas merkwürdig.
Bitte. So, ich bin ein Techniker und mich würde brennend interessieren die Frage im Zeitalter der Alternativenergien, ob man die Fahrzeuge, die Aufzüge auch schon verwendet, beim Runterfahren Energie zurückzugewinnen.
Gute Frage, weiß ich nicht. Aber das ist eine tolle Idee. Also vielleicht kann man da was, vielleicht können Sie da was in die Wege leiten.
Hätte man einen Anschub einladen sollen.
Bitte?
Kennen Sie, das ist der Linzer.
Okay. Grün. Okay, aber da muss ich passen, das weiß ich leider nicht.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie groß war sozusagen der Anteil, also der Wunsch der Ökonomisierung von Gebäuden eigentlich sozusagen, also wie weit war das ausschlaggebend für den Fahrstuhl überhaupt? Weil reine Bequemlichkeit oder jetzt haben wir es alle leichter, das wird ja wahrscheinlich weniger die Intention gewesen sein, sondern...
Ökonomisierung heißt, dass man die Leute schneller an den Arbeitsplatz bringt, oder wie meinen Sie? Oder?
Ja, ist es wirklich hauptsächlich eine Transportfrage gewesen, im Sinne von, können wir mehr Leute schneller durchs Haus kurbeln, oder ging es wirklich darum, keine Ahnung, man kann größere Lasten in kürzerer Zeit in Etagen verteilen, oder man kann eben auch die obersten Häuser, oberen Hausteile vermieten. So
Also der Lastenfahrstuhl ist schon etwas älter als der Personenfahrstuhl. Und das war so eine Art offenes Gestell, in dem man Lasten transportieren konnte. Aber ich würde sagen, wenn man das jetzt sehr monokausal reduzieren will auf einen Grund, dann würde ich einfach sagen, dass Häuser, die höher sind als 6 Etagen, ohne den Fahrstuhl nicht möglich gewesen wären. Und es gibt ja, wenn man die Geschichte des Wolkenkratzers sich anschaut, dann hat sich das ja durchgesetzt, die Anschauung, dass der Fahrstuhl eine noch wichtigere Möglichkeitsbedingung für den Bau von Hochhäusern gewesen ist als die Eisenskelettbauweise. Da gab es immer diese beiden Schulen. Die einen haben gesagt, nur mit Beton hätte man nicht höher als 10 Stockwerke bauen können. Aber es ist ganz klar, es gab ja auch diese kleine Phase, wo man schon höher bauen konnte, aber der Fahrstuhl noch nicht erdacht war. Und da hat man immer gesagt, man baut nicht höher als 5 Stöcke, weil sonst braucht man 20 Minuten, bis man oben ist. Also ich würde sagen, das ist eigentlich die schlüssigste Antwort darauf.
Und es war, glaube ich, auch nicht ganz zufällig, dass diese Entwicklung
in New York stattgefunden
hat, weil das Flächenangebot reduziert war und Manhattan ja komplett verbaut war.
Genau.
Und letztlich ja nur der Ausweg in die Höhe geblieben ist.
Genau, es gab, also 1860 hatte das Stadtparlament schon beschlossen, dass die Börse nach Brooklyn zieht. Und dann kam der Fahrstuhl dazwischen. Das, stimmt. Also.
Und warum hat es eigentlich in Europa so lange gedauert, bis sich der Fahrstuhl durchgesetzt hat?
Erstens glaube ich, dass es genau so eine Art von Zwangslage im wahrsten Sinne wie in New York nicht gegeben hat. Zweitens ist, das ist ganz interessant, die früheste Technik des Fahrstuhls war ja natürlich die Seiltechnik. Also die ersten Fahrstühle Mitte des 19. Jahrhunderts sind relativ basal einfach an Seilen aufgehängt gewesen. Und Elisha Otis, mit dem, wenn Sie jetzt auf Wikipedia gehen oder so, wird immer stehen, Elisha Otis hat 1853 den Fahrstuhl erfunden. Was, wenn Sie mein Buch lesen, dann lesen Sie, dass das nicht stimmt, aber so hat sich's durchgesetzt in der populären Technikgeschichte. Der hat einfach praktisch eine Fangvorrichtung ersonnen, wenn ein Seil reißt, dass dann Keile sich in die Schienen ziehen und die Kabine stehen bleibt. Und in Europa gab es im Gegensatz zu den USA eben die Geschichte des Bergbaus und jahrhundertelange Erfahrung mit reißenden Seilen. Und man kann eigentlich sagen, dass es so eine Art Kollektivmisstrauen gegenüber jeder Art von Seiltransport gab, aufgrund dieser schweren Bergbauunfälle. Und die Fahrstuhlgeschichte geht eigentlich in Europa erst los, 1867, als auf der Weltausstellung Paris ein sogenannter hydraulischer Fahrstuhl vorgestellt wurde, der praktisch unter der Kabine einen Stempel hatte, der in die Erde versenkt wurde. und wenn der Fahrstuhl hochfuhr, dann ist der Stempel sozusagen raufgefahren. Das heißt also, man konnte die Häuser nur so hoch bauen, wie der Stempel in die Erde zu versenken war, weil der eben immer hoch und runter fuhr. Und deswegen war das für New York nicht praktikabel, weil New York auch einen ganz steinigen, felsigen Untergrund hat. Aber in Europa sagt man, dass dieses Datum 1867 mit dem hydraulischen Fahrstuhl eigentlich so der Ursprung der Fahrstuhlgeschichte war. Und dann ging es zum Beispiel in Berlin auch ziemlich schnell los. Also in Berlin gab es in den 1870er, 80er Jahren sehr, sehr viel hydraulische Fahrstühle. Und in den 1890ern wurde dann der Elektrofahrstuhl entwickelt.
Kann man sagen, dass eigentlich zum Beispiel Fahrstühle, die heute benutzt werden, wo ein Fahrstuhlführer eigentlich drinnen, also jemand, der das eigentlich bedient, dann sind das meistens irgendwelche Aussichtsplattformen oder dergleichen. Und da geht es immer um Kontrolle. Also das heißt, man will ja kontrollieren, dass so viele Leute als möglich gleichzeitig drinnen sind, die dann fahren. Gab es irgendwelche Funktionen in der Form auch früher? Also dass zum Beispiel dieser Kontrollpunkt eigentlich auch früher vorhanden war?
Naja, das Interessante ist, das hatte ich eben nur ganz kurz angeschnitten vorher, dass der Beruf des Fahrstuhlführers war in den ersten Jahrzehnten ein handwerklich relativ anspruchsvoller. Weil vielleicht haben Sie mal so Bilder gesehen, also die Seilsteuerung, die hat so funktioniert, dass man praktisch entweder wirklich das Seil zieht oder mit einer Kurbel. Und man musste praktisch im Gespür haben, dass die Fahrstuhlkabine bündig abschließt an der Etage. Und weil natürlich wenn du das Seil losgelassen hast, die Kabine noch nachgefedert hat, war das eine relativ schwierige Aufgabe, den Fahrstuhl so zu stoppen, dass er nicht einen Meter von der Etage entfernt ist, wenn man hält. Und deswegen gab es eben, da gibt es viele Bücher, so bis 1915 ungefähr, Lehrbuch für Fahrstuhlführer, und man musste dann eine halbjährliche Ausbildung machen und so. Das heißt also, in dieser Zeit war es wirklich ein Lehrberuf sozusagen. Ja. Sie haben recht, wenn jetzt noch ein Fahrstuhlführer eingesetzt wird, hat das entweder den Aspekt der Kontrolle, wie beim Fernsehturm, oder wichtiger noch, den Aspekt der Repräsentation. Weil Fahrstuhlführer gibt es natürlich nur im Luxushotel oder im Luxuskaufhaus oder so. Und das ist natürlich nur Simulation praktisch. Ja. Und Kontrolle, ja. Also die Fahrstuhlführer damals, die waren auch in Personalunion die Wärter. Also die haben den Fahrstuhl auch gewartet und repariert und war natürlich auch zuständig, wenn was passiert im Fahrstuhl.
Darf ich noch eine humorvolle Anmerkung machen?
Sehr gern.
Zum Autor Herr Werner Gruber, Werner Gruber, der berühmte Mathematiker und Physiker, der den Laien so wunderbar die Physik beibringt, der hat empfohlen, sollte der Lift das Seil reißen, so sollte man ohne weiteres mit runtergehen auf die Erde und unten dann vor dem Aufprall sich in die Höhe springen. Also man überlebt dann sich.
Er war Mathematiker, nicht Physiker, deswegen konnte er das sagen.
Und zum Zweiten hätte ich eine Anmerkung auch. An und für sich ist der Lift oder zumindest die hohen Manager in hohen Administrationsgebäuden, deren Hauptbüros sind meist ganz oben. Das widerspricht eigentlich den Sicherheitsgedanken. Denn eigentlich sind die ja die wichtigsten und die sind einem selten zu retten, weil im Lift steht drinnen, bei Feuergefahr nicht verwenden. Ja. Allerdings bin ich mir bewusst, die haben hier oben einen Helikopter.
Ja, nicht alle, aber da sehen Sie, wie wichtig praktisch diese neue Repräsentationsordnung ist.
Korrekt, weil da ist der Generalmanager, wenn er runterfährt und im selben Aufzug, befindet er sich zum normalen Volk.
Wobei natürlich in den modernen Bürogebäuden gibt es jetzt dieses Prinzip der Express Elevators, genau. Wo praktisch die, also wenn Sie zu BMW gehen, war ich neulich in München, dann gibt es einen Fahrstuhl, mit dem darf nur die oberste Etage fahren.
Das widerspricht natürlich ein bisschen dem Gedanken der Egalitarität
ganz genau.
Des Fahrstuhls. Ne? Die Chefs fahren auf. Ja. Nur eines noch zur Chefetage. Wenn man diese Woche das Profil anschaut, das Foto vom Dichand, ist auch wieder so ein typisches Foto der Herrscher über der Wiener Stadt. Im Eckfenster, das ist ein typisches Chefetagenfenster.
Also es gibt so, ich meine, das ist interessant, der Widersinn, also wie soll man sagen, die Verpflichtung, in repräsentativen hohen Etagen sich aufzuhalten, in einem bestimmten gesellschaftlichen Niveau, widerspricht nicht nur dem Sicherheitsgedanken, sondern wenn Sie an den Pretty Woman-Film denken, auch der Gesundheit, weil da ist doch Richard Gere oben im Penthouse und dann geht Julia Roberts raus und sagt, ah, von hier kann man ja das Meer sehen. Und dann sagt er, ich war noch nie draußen. Warum? Weil ich seit meiner Kindheit ganz schlimme Höhenangst habe. Und dann sagt Julia Roberts, ja, warum nimmst du ein Penthouse? Dann sagt er, ich habe noch keins im ersten Stock gefunden. Und dann sieht man, wie diese Logik implementiert ist.
Also. Ja, Stichwort Wolkenkratzer. Ich habe mal gelesen, dass je höher ein Haus wird, desto wichtiger und desto mehr Fahrstühle müsste man bauen. Das heißt, würde man die jetzt sozusagen quasi unendlich hoch bauen wollen oder noch viel höher, als man das jetzt schon baut, würden die Fahrstühle so viel Platz bereits einnehmen, dass das sozusagen die Nutzfläche dann...
Stimmt, ja.
Stimmt das?
Stimmt, genau. Es gibt sogar, das ist sogar ein Mathematik, da gibt es eine Formel. Also ab einer bestimmten Höhe und Größe lohnt es sich nicht mehr, ein Stockwerk aufzupflanzen, weil es zu... Also zu 70% oder so für die Fahrstuhlkabinen drauf. Stimmt, genau.
Dann habe ich noch eine zweite Frage dazu. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut in die Geschichte und drehen wir es mal um und versuchen mal zu schauen, ob denn das Ende der, ob das Stockwerk, das letzte Stockwerk schon erreicht ist. Wo geht es denn eigentlich hin? Wie schaut der Fahrstuhl der Zukunft aus? Was weiß man da, wo geht es hin? Das kann ja nicht alles gewesen sein, sozusagen.
Ja, es gibt ja immer diese utopischen Projekte, die gibt es schon ganz lang, Fahrstuhl zum Mond und das eine Meile hohe Gebäude und so. Man sieht das ja, dass es schon immer weitergeht. Also wenn man jetzt an das Haus in Dubai denkt, wobei das eine wird ja jetzt nicht weitergebaut. Natürlich wird es immer... wird es immer weitergehen. Und ich glaube, eine Sache, die sich immer mehr optimiert, ist eben diese Verästelung der Fahrstühle, also mit sozusagen, dass man die Vertikale aufspaltet und der eine Teil des Fahrstuhls fährt nur bis ins erste Drittel, der zweite dahin. Das gab es ja ganz, ganz lang nicht. Also das ist erst sehr, sehr spät gekommen, diese Aufspaltung, meines Erachtens aufgrund dieses egalitären Gedankens des Fahrstuhls. Aber da kann ich jetzt keine Antwort im Einzelnen geben, weil ich hatte mich jetzt eher immer interessiert praktisch für die Zeit, wo der Fahrstuhl sehr, sehr elementar eingreift in die Ordnung von Häusern. Und das war eigentlich ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen war. Aber da wird noch viel passieren wahrscheinlich.
Nur eine Anmerkung kurz im Wikipedia. Da wird als höchster Aufzug oder als längster Aufzugsschacht der Welt momentan angegeben, dass Burj Khalifa in Dubai von Otis Elevators gebaut, mit einer Länge von 504 Meter und einer Geschwindigkeit von 9 bis 10 Meter pro Sekunde. Also 500 Meter lang ist momentan der längste oder höchste.
Es muss ja begrenzt sein aufgrund des Eigengewichtes des Seils. Nicht? Ein Meter Seil hat so und so viel Gewicht. Und wir haben halt nur Stahl oder Eisen und das ist seit Existenz, hat ein gewisses Gewicht, darum wird es auch beschränkt sein.
Mhm. Da werden wir dann mit der Nanotechnologie noch einiges möglich machen, glaube ich. Bitte, da fahren wir noch eine.
Aber es bleibt ja trotzdem die Angst, im Falle eines Brandes nicht zu benutzen. Mhm. Also ist der wunde Punkt eines Liftes ist eigentlich... Die Brandgefahr. Wird da in dieser Angelegenheit etwas unternommen? Ich denke nur an die Twin Towers.
Klar. Ich muss gestehen, über die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung weiß ich so gut wie nicht Bescheid. Aber das stimmt. Ich meine, das ist auch ein sehr interessanter Gedanke, dass im Falle eines Brandes praktisch je höher man gestellt ist sozial und je höher man arbeitet, desto schwieriger hat man es. Also gerade aus dem Grund, denke ich, sind die Verantwortlichen interessiert, dass sich da was tut.
Gibt es eigentlich Statistiken zum Energieverbrauch durch Fahrstühle? Also wenn jetzt ein neuer Fahrstuhl in ein Haus eingebaut wird, steigen automatisch die Mietpreise. oder alles kostet mehr, ich verbrauche mehr Energie. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die, wo man sehen kann, durch die zusätzliche Anzahl von Fahrstühlen steigt unser Energieverbrauch?
Weiß ich leider nicht. Tut mir leid.
Ich habe es sehr interessant empfunden, wie Sie die Empfindungen oder sozusagen das Egalisieren, aber auch das Eindringen des Fahrstuhles in andere Sphären bewirken. Ich kann das Eindringen insofern ganz gut nachempfinden, weil ich kenne sehr wenige Wohnungen, wo sozusagen der Fahrstuhl direkt in die Wohnung fährt. Das sind also für mich doch immer ein bisschen unheimliche Fahrstühle, obwohl man so technisch ja eigentlich großes Vertrauen hat, ich bin ja auch Selbsttechniker, aber sozusagen das Freigeben des Fahrstuhles von einer anderen Person, um ihm direkt in die Wohnung einzudringen, ist etwas, wo sozusagen, wie man einen Gast erlaubt, in die Garage direkt einzufahren, ist auch ein Eindringen in den persönlichen Bereich. Glauben Sie, dass es dieses, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo man sozusagen ungeniert im Handy laut in der Öffentlichkeit telefoniert, dass sozusagen dieser Zugang, dieses in die Privatsphäre einzudringen, auch durch den Lift, um Platz zu sparen, um ja größere Wohnungen, die nur in einer Etage sind, direkt einzudringen, dass sich weiterentwickeln wird. Und vielleicht damals zur Anmerkung noch über die technische Gegebenheiten, über Energiesparen. Grundsätzlich ist elektrischer Lifter so ausgewogen von den Gewichtsverhältnissen, dass er ja sich mit Gegengewichten ausbalanciert und hier nicht so viel Potenzial zum Energiesparen ist, außer er ist sozusagen sehr überladen und es geht abwärts. Nicht? Da wäre natürlich ein bisschen was zum Holen, aber das ist Energiebilanz eher ein bisschen mager. Aber ich finde interessant, weil Sie gesagt haben, auch in der Vergangenheit begonnen hat es mit hydraulischen Liften, dann sozusagen elektrische Lifte. Ich bin überrascht, es gibt wieder immer wieder mehr hydraulische Lifte, insbesondere eben, die nur ein- oder zweigeschossig arbeiten. Alles im öffentlichen Bereich, Flughäfen, Bahnhöfe, die eben nur so Kurzplattformen sind, die sind alles wieder hydraulische Lifte.
Auch direkt, also direkt hydraulisch.
Genau, mit dem Stempel. Einen Stempel unten, einen hydraulischen Stempel, die alle wieder so arbeiten. Mhm. Das ist aber dann eigentlich auf eine technische Vereinfachung. Aber wie sehen Sie sozusagen dieses Empfinden des Eindringens, was ich vorher erwähnt habe? Ist das ein Thema, was Unbehagen beibehalten wird, oder ist es einfach eine Übergangsform, dieses Eindringen
zu lassen? Interessant. Also das Interessante ist, dass der Privatfahrstuhl genau zur gleichen Zeit eingeführt wurde wie der Dienstbotenfahrstuhl und genau gleichzeitig auch gescheitert ist. Also man kann es sehr gut nachzeichnen, zum Beispiel wenn man sich mit den wenn man die Bauzeitschriften in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg liest, was ich ziemlich genau gemacht habe, dann hat man in diesen herrschaftlichen Wohnungen am Kuhdamm zum Beispiel, ist das große neue Ding, so um 1910, Privatfahrstuhl, und dann plötzlich bricht es ab. Und ich habe mir das so erklärt, dass eben der Privatfahrstuhl sozusagen mit umgekehrten Vorzeichen genau das gleiche macht wie der Dienstbotenfahrstuhl, weil er nämlich Hierarchisierungen vornimmt und sagt, es gibt den Fahrstuhl für alle und den Privatfahrstuhl. Und dass eben sich das egalitäre Prinzip, wie ich es vorher genannt habe, der Bresche und des Fahrstuhls dann durchgesetzt hat. Und so wenig wie praktisch der minderwertige Fahrstuhl für die Dienstboten sich durchgesetzt hat, genauso wenig hat sich der privilegierte Fahrstuhl für die Mieter durchgesetzt, wobei in New York zum Beispiel ist das ziemlich ausgeprägt. Also da habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass man mit dem Fahrstuhl direkt in eine Wohnung fährt, wobei es eben da so ist, wie ich vorher auch angedeutet habe, und das wissen Sie, wenn Sie mal in den USA in so einem Mietshaus waren, dass da die öffentlichen Räume, also Treppenhaus, Lift, Korridor, ganz anders definiert sind. Also da ist eben der Korridor und der Lift Teil des Privaten. Und deswegen gibt es den Privatfahrstuhl. Und bei uns, also es ist ganz interessant, wie man das Treppenhaus gesehen hat im 19. Jahrhundert. Man hat sich nämlich irgendwann entschieden in Europa, das ist nicht Teil des privaten Raums, sondern des öffentlichen Raums. Und deswegen ist der Privatfahrstuhl nicht wirklich aufgekommen, genau aus dem Grund, weil der Fahrstuhl ist als öffentlicher Raum definiert und man hätte ein komisches Gefühl, wenn er in der Wohnung landen würde. Also es braucht da immer diese Schwelle des Korridors sozusagen, um in den privaten Raum zu gelangen.
Ich hätte die simple Frage, ob es Alternativen zum Lift und Fahrstuhl gibt oder in der Geschichte überlegt. Treppe. Ja. Außer Treppe natürlich.
Rampe. Also Doch, das, also in der sowjetischen Architektur zum Beispiel hat man mit Rampen gearbeitet. Aber das ist eher so ein Detail der Geschichte. Was interessant ist, ist der Unterschied zwischen Rolltreppe und Fahrstuhl. Weil die Rolltreppe ist auf eine Weise sozusagen der Anti-Fahrstuhl. Man wundert sich ja manchmal, warum fährt man im Kaufhaus nicht mit dem Lift? Und wenn ich in ein großes Kaufhaus gehe und ich möchte dann mit dem Lift fahren und nicht mit dieser blöden Rolltreppe, dann muss ich 10 Minuten suchen, bis ich im hintersten Winkel den Lift finde. Und warum ist das so? Weil natürlich das Kaufhaus genau daran interessiert ist, dass man alles sieht. Dass eben genau das nicht gewährleistet ist, was beim Lift gewährleistet ist, nämlich dass man im dunklen Schacht möglichst lotrecht hochkommt. Und an die Rolltreppe wurde auch explizit für die Kaufhäuser in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Für das Haus wäre es, glaube ich, keine besondere Alternative. Also ich, ja, wie soll man sagen? Es gibt die Treppe und den Lift. Und was Drittes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Aber da können wir Ihnen als Kaufhauslift jetzt in Passage schon empfehlen, einen Besuch der Passage. Kaufhauses, das ist ganz am Anfang ist der Lift und der ist natürlich gläsern und man sieht auch alles.
Das gibt es auch, den Panoramaaufzug. Aber man kann nicht stehen bleiben und sofort
zuschlagen. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann würde ich sagen, wir gehen dem Ende entgegen. Die 90 Minuten sind ja auch fast vorbei. Gestatten. Ich bedanke mich vorerst einmal sehr herzlich bei Andreas Bernhard. Ich hoffe und nehme an, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Hier der Salon ist bis 22 Uhr geöffnet. An der Bar gibt es auch noch was zu trinken und Sie werden sicher noch ein bisschen bei uns bleiben.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Gestatten Sie mir noch, dass ich noch ein paar Hinweise gebe auf die nächsten Veranstaltungen. Nächste Woche das Herzklopfen der jungen Sterne. Zu Gast bei Alexander Wilhelm ist die Frau Konstanze Zwinz. Übernächste Woche dann sind wir bereits im dritten Quartal des heurigen Jahres. Das neue Programm für das dritte Quartal erscheint morgen am 22. Juni komplett online. Und der Flyer wird nächste Woche am Montag hier aufliegen. Am 5. Juli, also die erste Veranstaltung des dritten Quartals, Mozart, armes Genie oder ein Millionär. Vortragender wird Günther Bauer sein. Gastgeberin weiß ich jetzt noch nicht wer, aber es wird eine Gastgeberin sein. Dann möchte ich natürlich wieder darauf hinweisen, man kann immer noch Mitglied des Freundeskreises werden. Es liegen Formulare auf. Der Freundeskreis ist eine der wichtigsten Einrichtungen, um diesen Kepler-Salon am Leben zu erhalten. Es gibt Formulare, wer Mitglied werden möchte, bitte tun Sie das. Dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Trotz Fußball-WM und Sommerbeginn Ihr Interesse für den Fahrstuhl. Danke Andreas Bernhard noch einmal und vielleicht sehen wir uns ja noch einige hinten an der Bar. Dankeschön. Applaus